Es hat immer wieder die Boten Gottes beschäftigt und dass sie doch das ganze Evangelium verkündigen. Denn dazu hat der Herr Jesus seine Knechte ausgesandt, dass sie den Menschen die ganze frohe Botschaft sagen. Und so wollen wir uns heute mit einem sehr wunderbaren, herrlichen und überaus köstlichen Teil des Evangeliums beschäftigen. Ein sehr wichtiger Teil des Evangeliums, der leider vielen verborgen ist. Und auch gerade in der heutigen Zeit, auch in den Kreisen, in denen er eigentlich bekannt sein sollte, wieder mehr und mehr in den Hintergrund tritt. Es geht, wie wir in dem Lied gesungen haben, es geht um die göttliche Heilung, die Heilung des Leibes durch das Eingreifen Gottes. Und ich möchte als ein Ausgangstextwort lesen, wie der Psalmist David schon geschrieben hat im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir all deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Der dein Leben vom Verderben erlöst und dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Und Gott ist so wunderbar, dass er uns Menschen solch ein gewaltiges Heil gebracht hat. Wir haben ja in dem Wort, in der Vorlesung gehört, aus Jesaja 53, dass Jesus gekommen und gestorben ist, um unsere Schuld und Sünde auf sich zu nehmen. Und in diesem Zusammenhang ist ganz deutlich geschrieben, er ist auch gestorben um unserer Krankheit willen. Jesus ist Sieger von Golgatha, er ist aufgestanden aus dem Grab am Ostertag. Daran erinnern wir uns auch immer wieder an den Sonntagen, die wir ja feiern, den ersten Tag der Woche. Und wir können uns daran erinnern, wie Jesus den Sieg gebracht und den Sieg gehalten hat. Jesus heilte die Kranken, das wissen wir aus dem Wort Gottes. Und er hat seinen Jüngern den Auftrag und die Vollmacht gegeben, dass sie auch in seinem Namen heilen konnten, in seinem Auftrag heilen können. Und so dürfen auch wir bis in unsere heutige Zeit erleben, dass Gott heilt. Gibt es jemand hier in der Versammlung, der das schon erlebt hat, dass Gott ihn gesund gemacht hat? Vielleicht könnt ihr mal die Hand heben. Ja, es gibt doch einige. Gott hat geheilt. Ich kann mich daran nicht erinnern, weil ich so klein war. Ich sagte am letzten Sonntag schon davon, dass ich eine sehr schwere Geburt hatte. Meine Mutter ist eine sehr kleine Person gewesen. Ich war ein großes Kind. Und ich bin geboren worden mit einem ganz weichen Kopf, man sagte damals ein Wasserkopf. Und der Arzt hat gesagt, dass ich schwerstbehindert bin und dass ich höchstens 21 Jahre alt werde. Und völlig behindert, keinen klaren Verstand haben werde. Das war für meine Eltern ein ganz furchtbarer Schlag. Aber Gott hat mich gesund gemacht. Gott hat mich geheilt und ich erinnere mich immer wieder daran, dass Gott mir das Leben geschenkt hat. Und wenn ich vielleicht auch in meinem Leben vielleicht manches gemacht, geschafft habe, dann denke ich immer wieder daran zurück, dass ich eigentlich als ein Krüppel geboren bin und Gott mich gesund gemacht hat. Und deshalb gebührt ihm für alles die Ehre. Wichtig ist, wenn wir über die göttliche Heilung sprechen, dass wir eine klare Definition darüber haben. Was ist das, göttliche Heilung? Die jungen Leute, die lernen ja das in der Schule, dass man zu Beginn, bevor man sich dann mit irgendeiner Sache beschäftigt, zuerst die Definition klären muss. Was ist das? Göttliche Heilung ist ein übernatürliches Eingreifen Gottes, indem Gott etwas tut und das Eingreifen Gottes ohne menschliches Hinzutun, ohne Medizin, ohne menschliche Hilfe, ohne Kamilletee. Göttliche Heilung ist das übernatürliche Eingreifen Gottes ohne menschliche Hilfe, das er tut und oft tut aufgrund dessen, dass Kinder Gottes im Glauben darum gebetet haben. Worauf gründet sich die Lehre der göttlichen Heilung? Diese Lehre gründet sich nicht auf unseren Erfahrungen. Nicht, weil wir persönlich das erlebt haben, nicht, weil unsere Eltern, unsere Großeltern und vielleicht Generationen vor uns das erlebt haben, ist die Grundlage für die Lehre der göttlichen Heilung. Nicht die Überlieferung, nicht die Lehre in irgendwelchen Büchern, nicht die Lehre der Väter. Die einzige Grundlage ist das Wort Gottes. Der klare Wille Gottes, der uns verbrieft ist im Wort Gottes, der bestätigt wird durch den guten Heiligen Geist, der das bekräftigt. Und dass wir dieses Leben dürfen. Und wenn auch Menschen nicht an Gott glauben, wenn Menschen nicht den Glauben aufbringen, um geheilt zu werden, trotzdem bleibt Gott treu. Wenn ihr nachschlagt in Römer 3, Vers 3, da steht die Frage, wird des Menschen Unglauben Gottes Treue aufheben? Nein. Gott steht zu seinen Verheißungen und zu seinen Zusagen. Wir haben gelesen in Jesaja 53, dass Jesus gestorben ist für unsere Krankheit. Lasst uns noch einmal aufschlagen, Jesaja 53, Vers 4 und 5. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wenn du jetzt ganz persönlich betroffen bist, vielleicht weil Gott dir noch nicht Heil geschenkt hat, weil du noch ein Sünder bist, dann kannst du auch lesen, für wahr, er trug meine Krankheit und lud auf sich meine Schmerzen. Vers 5, aber er ist um meiner Missetat willen verwundet und um meiner Sünde willen zerschlagen. Meine Strafe, die ich verdient hätte, liegt auf ihm. damit ich Frieden hätte, und durch seine Wunden bin ich geheilt. Hier steht nicht, durch seine Wunden sollen wir geheilt werden, ein Wunsch, eine Bitte. Nein, hier heißt es, durch seine Wunden sind wir geheilt. Gott tut dieses große und gewaltige Werk. Christus ist für unsere Sünde gestorben. Und als er auf diese Erde kam, wir lesen das in den Evangelien, davon wird uns berichtet, das fängt gleich in Matthäus an, da wird davon berichtet, wie er, die Menschen kamen zu ihm, sie hörten ihn und er hat sie geheilt. Sie kamen mit all ihrer Not. In Matthäus 8 wird davon gesprochen, wie der Hauptmann von Kapernaum zu ihm kam und sein Knecht so krank war. Und dann heißt es später in Matthäus 8 von Vers 14, Petrus, und Jesus kam in das Petrushaus und sah, dass seine Schwiegermutter lag und hatte das Fieber. Da griff er ihre Hand und das Fieber verließ sie und sie stand auf und diente ihnen. Am Abend aber brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit Worten und machte allerlei Kranke gesund, auf das erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten Jesaja, der da spricht. Er hat unsere Schwachheit auf sich genommen und unsere Seuchen hat er getragen. Ganz deutlich die Verbindung zwischen Christus und dem prophetischen Wort in Jesaja 53. Jesus hat dieses getan und er hat sich der Menschen angenommen. In Lukas 5 wird das noch so ausgedrückt. Jesus, er ist gekommen, weil die Menschen das nötig hatten. Jesus sagt, Lukas 5, 31, die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Und dafür ist er gekommen, weil Menschen da sind, die krank sind. Dafür ist er gestorben, dass sie gesund werden. Vielleicht hat man ja schon gedacht, wenn der Herr Jesus noch leben würde in Palästina, ich würde mir die Reise kaufen und wenn ich dafür ein oder zwei oder drei Jahre arbeiten müsste, ich würde die Reise kaufen und ich würde hinfahren zu ihm und würde ihn bitten, mich gesund zu machen. Und ganz gewiss würde er mich heilen. Aber Jesus ist aufgefahren, ist im Himmel zu Rechten Gottes. Ist das ein Problem? Wenn wir Glauben haben, wenn wir das Wort Gottes glauben, dann ist das kein Problem. In Hebräer 13 heißt es im 8. Vers, Hebräer 13, Vers 8, Jesus Christus, gestern und heute, derselbe bis in alle Ewigkeit. Wir wissen nach dem Wort Gottes, dass Christus unveränderlich ist. So wie er war, wie er uns beschrieben wird im Worte Gottes, so ist er auch in der Gegenwart. Und es ist sein Auftrag gewesen an seine Jünger, dass sie diese frohe Botschaft den Menschen bringen sollten. Und wenn wir in Markus 16 aufschlagen, den Missionsbefehl, dann lesen wir Markus 16 von Vers 15. Er sprach zu ihnen, zu den Jüngern, ganz am Ende, bevor er aufgefahren ist gen Himmel: Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Also der erste Auftrag ist, geht hin und predigt allen Menschen das Evangelium. Ich möchte an der Stelle betonen, da steht nicht, geht hin und bringet den Menschen Hilfe für ihre natürliche Not. Ihr sollt keine sozialen Projekte durchführen. Er hat auch nicht gesagt, geht hin und heilet die Kranken, sondern er hat zuerst gesagt, geht hin und predigt das Evangelium. Das ist ganz zentral und ist das Allerwichtigste. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden, wer aber nicht glaubt, und der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die glauben, sowohl den Aposteln, den Missionaren, als auch denen, die dann diesem Wort glauben. Die Zeichen aber, die da folgen werden, denen, die da glauben, sind die: In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, mit neuen Zungen reden, Schlangen vertreiben, und so sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen, so wird es besser mit ihnen werden. Das ist ein Kennzeichen derer, die glauben, die Jesus nachfolgen und die Gott auf seine wunderbare Weise in seiner Hand gebrauchen kann. Das ist göttliche Heilung, ein Werk, das von Gott ausgeht. Bei der göttlichen Heilung ist Christus immer das Zentrum, es geht immer um ihn. Auch das ist eine ganz wichtige Lektion, die wir lernen müssen, wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen. Es geht nicht um den Kranken. Es geht immer um die Ehre und Verherrlichung Gottes. Dem Herrn Jesus ging es immer darum, dass der Vater verherrlicht wird. Immer wieder hat er hingewiesen, dass Gott die Ehre bekommt. Und so ist es auch in unserer heutigen Zeit. Es geht immer darum, dass Gott verherrlicht wird. Nicht darum, dass der Kranke gesund wird, nicht, dass diejenigen, die ihm die Hände auflegen, die ihn salben, geehrt werden. Nein, es geht nur darum, in erster Linie geht es darum, dass Christus die Ehre bekommt. Denn er ist das Zentrum. Um ihn dreht es sich. Er ist der Schöpfer. Gott hat alle Welt geschaffen. Christus war dabei, als alles gemacht worden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Und er hat den Menschen durch sein Wort erschaffen. Und Jesus, er kennt den Menschen vollkommen, durch und durch. Die moderne Medizin ist schon sehr weit fortgeschritten und hat sehr vieles im menschlichen Körper schon entdeckt, entschlüsselt. Und trotzdem ist es in vielen Sachen immer noch ein Rätsel. Wie hängt das eine mit dem anderen zusammen? Wie beeinflusst sich das untereinander? Aber Gott weiß das alles. Er hat das ja geschaffen. Er ist die Weisheit hinter der Schöpfung. Und darum, wenn wir ein Problem haben, dann sollten wir nicht irgendwo Hilfe suchen, sondern wir sollten zu dem gehen, der uns kennt, nämlich zu Gott. Und er, der uns geschaffen hat, er kann auch helfen, wenn wir in Not sind. Und Christus, er ist der Heiland, er ist, wie ich schon sagte, gekommen für das Heil unserer Seele und er ist gekommen für das Heil unseres Leibes. Denn durch den Sündenfall hat sowohl die Seele Schaden gelitten. Die ist beschmutzt worden, die ist verletzt worden. Der Mensch ist getrennt worden von Gott und außerdem ist der Mensch unter die Krankheit gefallen, dass Krankheiten Zugriff haben auf den Menschen. Das war im Paradies nicht. Und das ist eine Folge des Sündenfalls. Und Gott hat schon im Anfang, schon auf den ersten Seiten der Bibel, hat Gott einen Hinweis darauf gegeben, dass er unser Arzt ist. Wenn wir daran denken, wie das Volk Israel mit Mose aus Ägypten ausgezogen ist, in 2. Mose 15 wird uns dieses, ich denke, für viele auch bekannte Wort gesagt, 2. Mose 15, wirst du der Stimme des Herrn, Vers 26, 2. Mose 15, 26, wirst du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchen und tun, was recht ist vor ihm, und zu Ohren fassen seine Gebote und halten alle seine Gesetze, so will ich der Krankheiten keine auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wir sehen hier, dass Gott auch der Herr ist über die Krankheiten. Er sagt, ich habe die Krankheiten auf Ägypten gelegt, weil sie in solchen Sünden gelebt haben. Aber wenn Israel in den Wegen Gottes wandelt, dann sagt er ihnen, ich will diese Krankheiten auf euch nicht legen, vielmehr will ich Gott euer Arzt sein. Ihr könnt zu mir kommen. Ein Arzt, der keine Wartezeit hat. Wir waren in Posadas, da im Krankenhaus, in der Klinik. Wenn man dann, ihr kennt das wahrscheinlich alle, wenn man dann so reinkommt, dann ist unten so ein großer Bereich in der Mitte, so ein Tresen, wo einige Menschen sitzen, die dann die Leute in Empfang nehmen. Dann werden ihre Probleme aufgenommen und dann bekommen sie einen Termin. Und man sagte mir, das kann sein, dass der Termin bei dem Arzt vielleicht Wochen und vielleicht Monate später ist. Unser Gott, der unser Arzt ist, der braucht keine Termine. Wir können zu ihm zu jeder Zeit kommen und er hilft uns. Und weil Krankheit durch die Sünde in die Welt gekommen ist, kann auch Heilung nur geschehen dadurch, dass Jesus Christus gestorben ist, als ein Mittel gegen die Sünde. Und so brauchen wir ihn. Und wir müssen an ihn glauben, an sein Werk glauben, wenn wir zu Gott kommen und bitten, Herr, heile mich. Weil dein Sohn gestorben ist für uns. Und so ist Heilung des Leibes auch heute nur durch den Glauben an Jesus Christus möglich. Durch den Glauben an Christus ist dieser Kranke gesund geworden. Lesen wir schon in der Apostelgeschichte. Und so ist das auch in der heutigen Zeit. Dieses bringt Gesundheit. Ich hatte das ja angeführt, Apostelgeschichte 3, von dem Lahmen, der geheilt worden ist, als Petrus und Johannes in den Tempel gegangen sind. Schlag doch mal auf, Johannes 3, im 6. Vers. Petrus sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth stehe auf und wandle. Das war eine Vollmacht. Das war eine Sicherheit. Und dann später heißt es im Vers 16, ich lese das mal nach einer anderen Übersetzung, und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Heilung durch den Glauben an Jesus Christus. Nicht ein Vertrauen auf Petrus, nicht ein Vertrauen auf Johannes, nicht ihre Kraft, sondern der Glaube an Jesus Christus hat dem Kranken geholfen. Und der Glaube, der schaut auch heute weg von unserer menschlichen Fähigkeit oder von unserer Unfähigkeit. Der Glaube sieht nicht unsere Schwachheit, sondern der Glaube sieht die Kraft Gottes. Oft hört man das, ich habe so einen schwachen Glauben. Ich habe so einen kleinen Glauben und deshalb wird mir nichts. Es gab einen großen Mann Gottes, Hudson Taylor, in der Evangeliumsposaune ist ja auch die Fortsetzung, und der hatte einmal diesen Ausdruck geprägt, wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen einen festen Glauben an den großen Gott, das brauchen wir. Wir müssen diese Gewissheit haben, diese ganz bestimmte Überzeugung, Gott ist treu. Und wenn ich weiß, dass Gott treu ist und ich weiß, er hat das zugesagt, dann kann ich zu Gott kommen und sagen, Herr, du hast es geschrieben, ich glaube das, ich vertraue dir. Bitte, Herr, gib mir das. Und wir können uns in die Hand Gottes fallen lassen und wir können Gott glauben. Der Glaube schaut weg von unserer menschlichen Schwachheit. Der Glaube lässt den Halt los. Unser menschliches Unvermögen, unsere Ahnungslosigkeit. Wir wissen doch gar nicht, was oft hinter all den Dingen steht, woher das kommt, warum das so ist. Gott weiß das alles. Der Glaube, der Mensch, der Glauben hat, der sieht auch nicht auf seinen kleinen Glauben, sondern er schreit zu Gott und sagt, Herr, hilf mir. Hilf mir. Und wenn wir auf die Situation so drauf schauen, dann können wir doch Folgendes erkennen. Der Teufel versucht uns zu sagen, du hast gar keinen Glauben. Der Teufel kommt und sagt, du zweifelst doch daran. Du hast doch Angst. Gib doch auf, es lohnt sich doch gar nicht, weil so, du hast so viel Unglauben, du kannst gar nicht Hilfe bekommen. Und wenn wir jetzt anfangen, mit dem Teufel uns zu unterhalten, dann wird uns nicht geholfen. Wir müssen das sein lassen und müssen uns Gott zuwenden und sagen, Herr, dein Wort sagt und ich glaube, du bist treu. Und wir können uns auf ihn ganz verlassen. Der Glaube, der geht sogar den Schritt weiter und weiht sich ganz in den Willen Gottes und sagt, Herr, du bist der Weise, der Allmächtige, der allwissende Gott. Und deshalb komme ich zu dir mit all meinen Schwachheiten, mit meiner Krankheit und ich lege mich auf deinen Altar. So wie es dir gefällt, so mache mit mir. Ich weiß, du kannst, mach mich doch gesund. Und lässt sich wirklich in den Willen Gottes fallen. Das ist der Glaube, der Gott vertraut. Dass man wirklich Ja sagt zum Willen Gottes. Wir haben in der letzten Zeit oder in den letzten Jahren auch speziell auch mit einer Sache zu tun, dass Menschen nicht anerkennen, dass Gott seinen Weg geht. Und man möchte wirklich erzwingen, dass Gott heilen muss. Der Glaube lässt sich in die Hand Gottes fallen und sagt, Herr, wie es dir gefällt, du musst verherrlicht werden. Es geht nicht um unser Willen, darum, dass es uns gut geht. Es geht darum, dass du verherrlicht wirst. Die Ehre Gottes steht im Vordergrund. Und der Glaube, der trifft Entscheidungen, der trifft immer wieder neu die Entscheidung. Ich vertraue Gott. Ich suche mir nicht Alternativen. Wenn wir mit Menschen zu tun haben, dann ist es oft gut, wenn wir vorsichtig sind. Wenn uns einer verspricht, ich mache dir das, dass wir vorsichtshalber gucken, falls der uns im Stich lässt, wie können wir das Ding anders lösen? Aber der Glaube, der Gott wirklich vertraut, hat keinen Plan B, hat keine Alternative, sondern lässt sich fallen in die Hand Gottes und vertraut Gott. In Hebräer 11, im ersten Vers heißt es, es ist aber der Glaube ein Beharren auf dem, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Ich bin fest davon überzeugt. Gott hat es mir gesagt und ich weiß, er ist wahr. Gott ist treu. Glaube ist Festhalten an der Treue Gottes. Und der Glaube wartet ganz geduldig auf die göttliche Antwort. In Hebräer 10, 36 heißt es, Geduld ist euch Not, damit ihr den Willen Gottes tun könnt. Und so ist uns auch hier bei den Krankheiten oft Not, dass wir geduldig sind. Eine Schwester erzählte, sie war auch auf der Lagerversammlung in Deutschland, in Blaubeuren jetzt im August und hat sich salben lassen. Sie hatte eine Krankheit, die ihr lästig war, möchte ich das mal sagen. Ich denke, es waren Kopfschmerzen, die so immer so vorhanden waren und sie immer irgendwie doch belastet haben. Und jetzt hat sie sich salben lassen, hat Gott vertraut. Und als sie gesalbt war, hat sich nichts verändert. Und jetzt erzählte sie, kurz bevor wir weggefahren sind, da sagt sie, ich habe doch geglaubt, Gott hat mir geholfen, auch wenn es sich nicht verändert hat. Und wisst ihr, Geschwister, ich habe gar nicht gemerkt, Gott hat meine Schmerzen weggenommen. Das ging einige Wochen später, aber dann hat Gott geholfen. Und ich habe gar nicht gemerkt. Meine Tochter sprach mich darauf an und plötzlich ist es mir aufgefallen, meine Schmerzen sind weg. Gott hat mich geheilt. Sie ist in glaubensvoller Geduld geblieben. Sie ist nicht unruhig geworden, sondern sie wusste, Gott hat zugesagt, ich bleibe bei der Zusage Gottes und ich überlasse Gott den Zeitpunkt, wann er das tut. Ich vertraue Gott, denn er wird alle Dinge ausrichten. Und man bleibt standhaft und fest, auch wenn die Zeit uns schon so lang wird, denn das ist ja wirklich so. Wenn man in einer Not ist, dann sind die Sekunden so lang, wie sonst die Stunden. Und trotzdem durchhalten, im Glauben bleiben. Denn der Glaube erwartet von Gott das Eingreifen. Und auch das ist bemerkenswert, dass wir wirklich von Gott erwarten, dass Gott jetzt hilft. Wenn ich jetzt bete zu Gott und sage, Herr, hilf doch und mach mich gesund. Dann kann man ja beten, lieber Gott, mach mich gesund, wann du willst. Und wir planen schon ein, das wird sicherlich irgendwann sein, aber nicht jetzt. Nicht jetzt. Das ist aber nicht richtiger Glaube. Der Glaube erwartet, dass Gott jetzt hört und jetzt eingreift. Auch wenn ich nichts merke, wenn ich spüre davon, ich kann es doch jetzt von Gott erwarten und ich überlasse es Gott, wann er es tut. Er tut es nach seinem weisen Rat. Der Glaube hält aus und wird nicht durch Zweifel getrübt und sagt und bittet, Herr, heile mich jetzt, hilf mir jetzt. Zwei Fragen, die uns in dem Zusammenhang beschäftigen, ist, heilt Gott immer? Da gibt es ja auch einige Bibelstellen, gerade in den Evangelien, in denen das heißt, jeder, der zum Herrn Jesus gekommen ist, ist gesund geworden. Möchte aber trotzdem mal die Frage stellen, kennt jemand einen Kranken, der nicht gesund geworden ist? Wo sind die Schriftgelehrten? Welcher Kranke ist nicht gesund geworden? Nein, ich meine jetzt im Zusammenhang mit Jesus. Es war ein Mann, lahm von Mutterleibe. Also, ne, ein Mann, der schon von Kindheit auf lahm war. Der ließ sich tragen und sie setzten ihn täglich vor des Tempels Tür, die da heißt die Schöne. Und er bettelte das Almosen von denen, die in den Tempel gingen. Der hat da gesessen, als Jesus auch gegangen ist. Der saß da. Und trotzdem hat er das nicht in Anspruch genommen. Doch Jesus hat ihm nicht die Gesundheit gebracht, sondern das ist ein Mensch, der ist gesund geworden, als dann Johannes und Petrus in den Tempel gingen. Gott sei Dank, dass da steht, Jesus heilte sie alle, damit Satan nicht an irgendeiner Stelle seinen Hebel ansetzen kann und sagen, ja, es sind nicht alle gesund geworden, die zum Herrn Jesus kamen. Das Wort Gottes sagt, wer zu ihm kam, dem hat er geholfen. Nur das andere ist wiederum, und das ist ebenso ganz wichtig, dass wir erkennen, Gott ist der Souverän, er ist der Herr. Und er bestimmt über Leben und Tod. Er bestimmt über Krankheit und Gesundheit. Und wir Menschen, wir sind seine Geschöpfe. Und es steht uns nicht zu, dass wir durch irgendwelche Handlungen, auch wenn es durch unseren Glauben ist, Gott zwingen, so oder so zu handeln. Wir können demütig Gott bitten. Wir können im Glauben und Vertrauen zu ihm kommen, aber wir können ihn nicht zum Handeln zwingen. Er ist Gott. Er ist der Herr. Und wir sind menschliche Geschöpfe. Und darum ist es so, dass auch in Sachen unserer Krankheit alleine der göttliche Wille entscheidend ist. Wir können ohne Glauben nicht gesund werden. Aber auch wenn wir Glauben haben, heißt das nicht zwingend, dass wir auch dann unbedingt gesund werden. Es kann sein, dass Gott einen besseren Weg mit uns vorhat, dass Gott zu einer anderen Zeit antworten will. Er ist der Herr. Und ich empfinde das so, dass wir Menschen uns versündigen an Gott, wenn wir ihn zwingen wollen, dass wir sagen, du hast gesagt, ich mache gesund und deshalb, Herr, ich erwarte von dir, dass du mich jetzt gesund machst. Wir können bitten. Aber ihm die Sachen überlassen und er heilt und er entscheidet und er weiß, wann die Bedingungen erfüllt sind. Und manches Mal gibt es Wege, die wir nicht verstehen, die wir nicht erkennen, die wir aus der Perspektive der Ewigkeit verstehen werden. Aber jetzt verstehen wir sie nicht. Und wir wissen auch gar nicht zu ermessen, wie viel Segen durch Kranke für andere schon entstanden ist. Und ich glaube, manch einer, der so krank war und immer wieder um seine Gesundheit gebetet hat und offensichtlich nicht erhört wurde, manch einer, der so krank war, kann gar nicht ermessen, wie viel Segen sein Ausharren, seine Geduld für andere bedeutet hat. Und manchmal möchte Gott andere durch uns, durch unseren schweren Weg der Trübsal segnen. Und darum ist es gut, wenn wir einfach stille sind und es Gott anbefehlen und er wird eingreifen. Wiederum eine andere Frage, wenn wir sagen, Gott ist der Souverän, er entscheidet, dann ist doch die Frage, wenn sowieso Gott entscheidet, warum muss ich überhaupt beten? Weil ich bin ja völlig abhängig davon, was Gott will. Aber auch hier ist wieder doch das Wort Gottes für uns so eine große Hilfe. Jesus sagt in der Bergpredigt Matthäus 7, bittet, so wird euch gegeben. Und immer wieder fordert er auf, bittet. In den Abschiedsreden am letzten Abend sagt er zu den Jüngern, bittet. Immer wieder bittet und ihr werdet empfangen. Bittet und ich werde den Vater darum bitten, dass er euch das gibt. Und er fordert uns auf, bittet. Das heißt, dass wir ganz bewusst mit dieser kindlichen Gesinnung zu Gott kommen, mit diesen offenen Händen und sagen, Herr, schenk mir doch, so wie du es verheißen hast, und gib mir. Und wir dürfen als Kinder zum Vater kommen, Galater 4, aber lieber Vater, dieses Gebet, wie Kinder zu ihren Eltern zum Vater beten. Und wir erwarten, dass er in seiner Liebe uns seine Gnade erweist. Ein großes Vorrecht, das wir haben nach dem Wort Gottes, dass wir beten dürfen, bitten dürfen und er hilft. Was soll nun ein Kranker tun, wenn er krank ist? Auch hier gibt uns das Wort Gottes ganz deutlich Aussage. Auch, ich denke, weil viele von uns doch das Wort Gottes kennen, wird uns das bekannt sein, Jakobus 5. Jakobus 5 und Vers 14. Ist jemand krank, der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen und der Herr wird ihn aufrichten. Und so er hat Sünde getan, werden sie ihm vergeben sein. Bekenne einer dem anderen seine Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Also die Aufforderung, wenn du krank bist, dann wende dich an die Ältesten von der Gemeinde. Auch so ein Punkt. Gott, wir haben das ja auch schon kurz betrachtet, Gott hat in seiner Gemeinde bestimmte Aufgaben verteilt. Er hat Gaben gegeben und hat dann zu den Gaben auch die Ämter gegeben, dass diese Gabe auch ausgeübt werden kann. Und jetzt sagt Gott, wenn du krank bist, dann sende hin zu dem, der an deinem Ort oder zu denen, die an deinem Ort die Ältesten sind. Nicht zu irgendwelchen geistlichen Geschwistern in der Gemeinde, nicht zu irgendeinem Prediger an einem anderen Ort, sondern sende hin zu den Ältesten deines Ortes. Der rufe zu sich die Ältesten von der Gemeinde, die ihn kennen und die auch manchmal die Nöte kennen, die da sind, die manchmal helfen können, auch im seelsorgerlichen Gespräch, weil der Mensch, wenn er so in der Not ist, dann auch sich öffnet an manchen Stellen. Und manchmal ist es nötig zu sagen, weißt du, mein Lieber, guck doch mal, wie stolz du gegangen bist, tue Buße vor Gott, damit Gott dir hilft, er demütigt dich durch diese Krankheit. Suche den Herrn und der Herr wird dir helfen. Rufe die Ältesten von der Gemeinde und wenn wirklich Sünden vorhanden sind, dann bringe das in Ordnung. Räume das auf, dass nichts trennend ist zwischen Gott und dir. Und dann heißt es, dass sie über ihn beten und ihn salben mit Öl. In dem Namen des Herrn und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Das Öl, das hier angesprochen ist, das ist ja ein Symbol. Ein Symbol für das Wirken des Geistes Gottes. Es ist so, dass nicht das Öl heilt. Es ist auch nicht, dass das Auflegen der Hände heilt. Das Auflegen der Hände stärkt den Glauben, dass auch der Kranke dieses Empfinden hat, dieses Mitbeten, Mittragen. Sondern es ist so, dass der Geist Gottes, dass Gott selbst wirkt und Heilung schenkt. Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Dieses demütige Gebet voller Vertrauen auf Christus. Der Blick zu ihm, der auf Golgatha für uns gestorben ist und unsere Krankheit auf sich geladen hat. Und dass wir von ihm alleine Hilfe erwarten. Und dass wir wissen, er kann uns ganz gesund machen. Er kann auch dafür sorgen, dass es uns besser geht. Wie es auch immer nach dem Willen Gottes ist, aber Gott kann alleine dieses tun. Und dass wir uns stützen auf die Verheißungen Gottes und sagen, Herr, du hast es doch in deinem Wort gesagt, schau. Und wir bitten dich, nimm dieses, in dieser Situation brauchen wir die Antwort nach deinem Wort. Und Gott erhört dieses Gebet, das so im Willen Gottes ruht. Und dann heißt es im Vers 15, und der Herr wird ihn aufrichten. Auch das ist so ein wunderbares Wort. Wie Gott das macht, das wissen wir nicht. Das bleibt wieder offen. Ob es nur ist, dass es ihm leichter wird. Ob er ganz gesund wird. Alles das liegt in der Hand Gottes. Wir können es ihm getrost überlassen. Aber Gott sagt, er wird helfen. Und auch in Markus 16 haben wir gelesen von den Zeichen, die den Glaubenden folgen. Es wird besser werden mit ihnen. Und wir haben das schon so oft erlebt. Wir haben so oft erlebt, wie die das Handeln nach dem göttlichen Gebot uns eine göttliche Antwort gebracht hat. Manches Mal haben dann die Geschwister bezeugt nachher, ich habe empfunden, wie die Kraft Gottes meinen Leib durchströmt hat. Andere haben das nicht so empfunden, aber sie haben gemerkt, dass sie gesund geworden sind, dass Gott ihnen Hilfe gegeben hat. Und wieder andere, sie haben gemerkt, dass es ganz langsam Stück für Stück besser geworden ist. Gott hilft, Gott hat das zugesagt. Und darum ist es so wunderbar, Gott heilt, er heilt auch heute. Das ist Evangelium, das ist biblische Wahrheit und wir dürfen sie in Anspruch nehmen. Ich erinnere mich, und das ist so ein, ja, so ein Denkmal in unserer Familie. Am 16. Mai 1966 ist mein Bruder geboren, mein jüngster Bruder. Und kurz nachdem er geboren war, meine Mutter war mit ihm zu Hause, stellt sich raus, dass er einen Leistenbruch hat. Und immer wenn sie ihm zu trinken geben wollte, wenn sie ihn gestillt hat und er musste saugen, dann hat sie gemerkt, wie der Leistenbruch rauskam und das hat ihm große Schmerzen gemacht, sodass er schon nach 2-3 Monaten so furchtbare Schmerzen hatte. Es wurde immer schlimmer. Meine Mutter ging zum Kinderarzt und hat ihn untersuchen lassen und er sagt, ja, es war damals so, wir müssen warten, bis das Kind ein Jahr alt ist und dann können wir ihn erst operieren. Am 31. Juli 1966, der Tag, bevor meine Mutter Geburtstag hatte, ist das wieder so gewesen. Der Leistenbruch ist so schlimm rausgekommen. Meine Mutter war so zerrissen, die war so, sie hat so zu Gott geschrien und hat gebetet, Herr, hilf doch. Und sie sagt, lieber Gott, ich wünsche mir das als ein Geburtstagsgeschenk. Das war das letzte Mal, dass mein Bruder Leistenbruch hatte. Als sie am nächsten Tag Geburtstag hatte, war mein Bruder gesund. Wochen, Monate später ging sie zum Kinderarzt und dann sagt sie, Herr Doktor, mein Sohn ist gesund. Dann sagt er, das kann gar nicht sein. Sowas heilt nicht von selbst. Dann hat er den Säugling, 4 Monate, 5 Monate alt, hat ihn untersucht, hat ihn so untersucht, dass allein dieses Untersuchen dem Kind Schmerzen zugefügt hat. Und dann guckt er seine Frau, die dort Sprechstundenhilfe war, guckt er sie an und sagt, ich kann die Narbe fühlen, der ist wirklich gesund. Und so haben wir viele Erfahrungen gemacht mit Gott. Bis hinein in die letzte Zeit. Gott heilt. Und deshalb möchte ich jeden ermutigen, lasst uns in dem Glauben stehen, Gott zu vertrauen. Und es ist für Gott eine Sache, ob er uns hilft und heilt uns von Kopfschmerzen und Übelkeit oder er macht uns von schweren Krankheiten gesund. Wenn Gott sagt, sei gesund von deiner Krankheit, dann wird uns geholfen. Und so dürfen wir im Glauben Gott vertrauen und wissen, der Herr heilt uns und sein Name werde dadurch verherrlicht, auch in unserer Zeit. Amen.